Dieses Thema wird aktuell in vielen Vorstandsetagen und Strategieabteilungen diskutiert und es ist in der Umsetzung deutlich komplexer, als es zunächst wirkt. Die Transformation von der vor allem Automobilindustrie hin zur Sicherheits- und Verteidigungsindustrie, kurz SVI. Warum ist das so relevant? Weil wir seit der Zeitenwende nicht nur einen politischen Anspruch sehen, sondern einen sehr konkreten Bedarf. Mehr Fähigkeiten, mehr Produktionskapazitäten, robustere Lieferketten und zwar schneller und belastbarer als früher. Gleichzeitig stehen viele Industrieunternehmen unter Druck, sich breiter aufzustellen, Abhängigkeiten zu reduzieren und neue Wachstumspfade zu erschließen. Aber der Schritt hinein in die SVI ist nicht einfach nur ein simpler Markteintritt. Und genau darum geht es heute, um den Realitätscheck. Wo stehen Unternehmen wirklich? Was funktioniert? Wie anders tickt die SVI? Und was wären pragmatische Schritte, die tatsächlich Wirkung entfalten können? Mit mir im Studio sind zwei, die diese Perspektiven gut zusammenbringen. Dr. Matthias Witt, Geschäftsführer der WIMCOM und Götz Witzel, Senior Consultant bei WIMCOM. Götz war in den vergangenen Monaten auf zahlreichen Veranstaltungen und in vielen Gesprächen unterwegs. IHK-Formate, Partnertreffen, Wirtschaftsverbände und vieles mehr. Und er hat dort sehr direkt mitbekommen, was die Industrie gerade wirklich bewegt. Und auch Matthias ist viel gefragter Speaker auf Veranstaltungen, kennt das Military Business wie kaum ein Zweiter. Inside Military Business. Der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military und hier erklären wir, wie es funktioniert.
Starten wir mit einem ehrlichen Lagebild. Ich sitze hier im WIMCOM Hauptquartier zusammen mit Dr. Matthias Witt. Hallo Matthias, grüße
Hi,
dich.
Hi Tom, guten Morgen.
Aus Bayern ist uns zugeschaltet Götz Witzel. Hallo Götz, grüße dich.
Hallo, guten Morgen Tom.
In den vergangenen Jahren haben viele gesagt, wir schauen uns Defense mal an. Heute ist die Frage, wer hat wirklich umgestellt und wer ist noch im Annäherungsmodus? Götz, wenn du die vergangenen Monate mal so zusammenfasst, was ist der reale Status der Transformation in der Industrie? Ist es eher der Aufbruch, ist es eher ein Abwarten oder dann doch Aktionismus?
Es ist die ganze Bandbreite. Es gibt Firmen, die sehr früh auf diesen anfahrenden Zug aufgesprungen sind. Es gibt Firmen, die das sich erstmal angeschaut haben, geguckt haben, ist das wirklich eine Perspektive? Ist das ein Markt für uns? Ist das ein klarer Trend? Ist das erstmal nur eine Welle oder eine Delle? Ist das etwas, was man mal als Modeerscheinung, als Hype betrachten kann? Oder ist das etwas Anhaltendes, etwas Strategisches? Es gibt aber viele, die jetzt auf diesen Zug aufspringen, der noch lange nicht aus dem Bahnhof ist, aber der sich jetzt in Bewegung macht. Und es gibt Leute, die jetzt, ich sag mal, quasi so als Nachzügler jetzt diesem Hype hinterherlaufen und jetzt für sich auch erkennen, das ist etwas, was strategische Entwicklung hat und das ist etwas, was man dann für sich selber auch dann erreichen möchte.
Welche Motive hörst du am häufigsten und kann man auch schon ganz am Anfang erkennen, ob ein Unternehmen das wirklich ernst meint?
Ich glaube, feststellen zu können, dass alle es wirklich ernst meinen. Es gibt da aber tatsächlich Unterschiede im Commitment. Es gibt viele Firmen, die das ganz klar wollen, die das Commitment haben in der Geschäftsführung, in der Belegschaft, die das auch in der Kommunikation darstellen. Es gibt aber auch Firmen, die eher sagen, ja, ich möchte das gerne machen, ich möchte gerne in diese Branche einsteigen, aber ich möchte das eigentlich nicht prominent bei mir ins Schaufenster stellen, ich möchte das eher so ein bisschen hinter verschlossenen Türen machen. Aber das Geld, was da ausgegeben wird und die allgemeine wirtschaftliche Situation in Deutschland, die zwingt fast schon den einen oder anderen jetzt nach neuen Geschäftsfeldern zu suchen. Aber der Umgang mit diesem neuen Geschäftsfeld, der ist schon höchst unterschiedlich bei verschiedenen Unternehmungen.
Mhm. Matthias, aus der WIMCOM-Sicht, welche Muster siehst du aktuell am häufigsten und was ist der häufigste Denkfehler beim Einstieg in die SVI?
Ich glaube, der Denkfehler ist, und das hängt auch ganz viel mit dieser Drucksituation zusammen, die Götz auch beschreibt, ist, man hat so viele Milliarden auf dem Tisch, dass doch irgendwas, ich sag mal, in Form von Millionen doch für jeden dabei sein müsste. Das ist ein Denkfehler, der ganz oft auf dem Tisch liegt. Und da muss man einfach sagen, wenn das Unternehmen nichts anzubieten hat, was wirklich auch militärischen Bedarf deckt, dann gibt es eben auch nichts. Also um das mal ganz platt zu sagen. Und ein weiterer Denkfehler ist, dass unterschätzt wird, wie der politische Einfluss ist, wie ich sag mal komplex auch Vergaberecht ist und dass man eben auch gucken muss, ist das eigene Unternehmen tatsächlich auch bereit, in diesen Markt auch reinzugehen. Das heißt, ich muss mir mindestens mal so 1-2 Jahre gönnen, um dann eben auch reinzukommen, dass es nicht schnell ist. Das ist eben auch häufig ein Denkfehler, dass man meint, man kommt da ganz schnell rein.
Götz, ist das was dir auch begegnet bei den Motiven, dass du das Gefühl hast, manchmal, da geht es vielleicht nicht unbedingt immer um Wachstum oder um strategische Ausrichtung, sondern eben auch um den schnellen Dollar?
Ja, das ist tatsächlich leider der Fall, dass viele in der Verkennung der Situation und dieser Prozesse, die dahinter stehen, hier erwarten, ich mache mich heute auf den Weg und ich habe morgen dann die ersten Anfragen und übermorgen kommt das Geld dann bei mir an der Werkbank an. Nee, so ist es nicht. Matthias hat es gerade ganz richtig dargestellt. Da muss man einen langen Atem mitbringen. Und vor allen Dingen, man muss sich tatsächlich auch auf den Weg machen. Es gibt tatsächlich einige, das überrascht mich immer ein bisschen, die dann sagen, ja, Witzel, wir wollen das zwar, aber einen Vertrieb, einen Akquise, das haben wir eigentlich nicht und Klinken putzen, das wollen wir gar nicht. Das wird so nicht funktionieren. Ich muss, wenn ich in diese neue Branche einsteige als Unternehmen, ich muss mich da schon selber auf den Weg machen. Ich muss zu diesen Branchenvertretern gehen. Ich darf nicht erwarten, dass sie zu mir kommen, nur weil ich mich irgendwo angemeldet habe auf irgendeiner Plattform.
Viele Unternehmen kommen aus Automotive mit Taktung, Skalierung, Plattformlogik. SVI tickt ja ganz anders da. Also es geht um Zyklen, es geht um Beschaffung, Compliance, Sicherheitsanforderungen. Lass uns mal auf die größten Reibungsverluste schauen, Matthias. Was sind die drei größten strukturellen Unterschiede zwischen Automotive und SVI?
Fahr mit dem ersten an, der ja auch auf der Hand liegt. Automotive bedeutet eigentlich, es sei denn, man ist im absoluten Luxusbereich unterwegs, aber es bedeutet immer Serienfertigung. Und im Militärbereich hast du eigentlich immer Manufaktur, die jetzt umgestellt wird auf, ich sag mal, bessere Prozesse, auf Optimierung der betrieblichen Abläufe, aber letzten Endes läuft da viel im Bereich, manuelle Fertigung. Das ist so eines der größten Unterschiede. Und du hast eben auch, wenn du jetzt zum Beispiel mal an so ein LKW-Werk in Wörth denkst, wo 400 LKWs pro Tag vom Band gehen, dann wurden vielleicht bisher 30 oder 40 Fahrzeuge, ob nur Radfahrzeuge, gepanzerte Fahrzeuge von den Systemherstellern pro Jahr dann eben auch produziert. Das heißt, es gibt riesige Unterschiede, was die gesamte Prozesslandschaft angeht. Dann ist eben noch ein Unterschied, dass man sich natürlich jetzt fragt, wie seriell kann ich jetzt die Produktion aufbauen? Aber kommt noch hinzu, ich habe ja gar nicht so die Produktionskapazitäten. Das bedeutet, es müssen neue Grundstücke gekauft werden, es müssen neue Hallen aufgesetzt werden, es müssen Hallen auch von anderen, die möglicherweise die nicht mehr auslasten können, dann eben auch gekauft werden an ganz neuen Standorten. Das heißt, es muss innerhalb sehr kurzer Zeit sehr viel an Kapazität aufgebaut werden, sowohl an Infrastruktur als auch vor allen Dingen auch an Personal. Und das sind eigentlich so die Herausforderungen, mit denen jetzt eben auch alle zu tun haben. Und dann kommt natürlich auch noch ein bestimmtes Momentum der Gleichzeitigkeit. Also wir in Deutschland sind ja nicht das einzige Land oder NATO-Land, sondern es sind ja noch viele andere, die eben auch unterwegs sind. Und wenn man jetzt mal so die Kundenkarten der Systemhäuser sich anschaut, dann wird sehr schnell klar, dass das eine absolute Mammutaufgabe ist, weil man es eben auch, ich sag mal, mindestens europäisch auch sehen muss.
Mhm. Welche Anforderungen kommen da so typischerweise zu spät auf den Tisch? Ich denke zum Beispiel an Stichpunkte wie Geheimschutz, Exportkontrolle, Dokumentation. Gibt es da so Themen, die man erstmal vergisst?
Also das ist die Punkte, die du jetzt aufführst, ist so das eine. Das kann man so aus meiner Sicht operativ trotzdem noch relativ schnell heilen. Was ein ganz wesentlicher Punkt ist, und das kriegen wir durch die Onboarding-Programme gut rausgearbeitet, weil ja dort eben viele Unternehmen zusammenkommen, ist immer wieder die Frage, die wir eben auch sehr umfangreich auch im positiven Sinne stressen. Wie strategisch muss ich mein Unternehmen aufbauen? Ist das bis 2030, bis 2035, bis 2040? Also 2030 ist natürlich ein Meilenstein, weil 2029 davor ist, also das Erreichen der Kriegstüchtigkeit. 2035 ist das NATO-Ziel mit den 3,5 plus 1,5% vom Bruttoinlandsprodukt. Und es gibt aber Zahlen, zum Beispiel auch in dem Infrastrukturbereich der Bundeswehr, wo gesagt wird, bis 2045 wollen wir 100 Milliarden Euro ausgeben. Dann wiederum Rückschluss auf die Unternehmen. Ich sage dir natürlich ganz klar, in unseren Kursen, es reicht jetzt nicht nur auf die Politik zu schielen und zu gucken, wie viele Milliarden in welchem Zeitraum immer investiert werden, sondern ihr müsst auch unbedingt strategische Pläne aufstellen, nicht nur für euch selbst, sondern damit eben auch euch die Systemhäuser ernst nehmen, weil die wollen natürlich auch ein strategisches Commitment, ein langfristiges Commitment. Und das bedeutet, dass man sich eben auch wirklich so langfristig aufstellen muss. Das, und das ist sehr vorsichtig ausgedrückt, ist nicht jedermanns Sache, aber das muss in dieser Situation jeder leisten.
Götz, welche Aha-Momente hattest du auf den Veranstaltungen, also Dinge, die Unternehmen wirklich überrascht haben?
Ich habe regelmäßig auf den Veranstaltungen die irrige Annahme, dass jeder, das wird mir denn von den Unternehmern so gesagt, dass jeder, der mit der Bundeswehr Geschäfte macht, einem Geheimschutz unterliegt. Und ich bin dann immer sehr überrascht, dass sich diese Vermutung massiv hält in diesen Diskussionen. Das ist bei weitem nicht so. Die weitaus meisten Firmen brauchen erstmal keinen Geheimschutz. Ich sage dann immer so ein bisschen flapsig, Rasenmähen in einer Kaserne ist keine Frage der nationalen Sicherheit. Natürlich gibt es Bereiche, wo man Geheimschutz braucht und natürlich muss ich auch dann auch wissen, was das bedeutet. Aber die weitaus meisten Firmen brauchen das eigentlich erstmal nicht. Es gibt dort Vermutungen, die dann an mich herangetragen werden in Form von Fragen, die mir zeigen, dass die Leute sich austauschen, dass die Leute sich Gedanken machen, was da auf sie zukommt. Aber oftmals sind das irrige Annahmen, die ich dann auch gerne ausräume.
Was ist aktuell so der größte Engpass, wenn du mit den Unternehmern sprichst, den sie selbst benennen? Personal vielleicht, Zulieferung, Zeit?
Der größte Engpass ist tatsächlich das, was ich vorhin schon versucht habe anzusprechen, der Vertrieb. Hier geht es denn vielleicht gar nicht mal darum, dass es einen Vertrieb gibt, dass es Leute gibt, die dann auch willens und in der Lage sind, Akquise zu machen. Aber bei denen dann halt eben die Fachkenntnisse, und das ist ja das, was Matthias gerade angesprochen hat, unser Onboarding Military Business, das ist ja der Bereich, wo wir diese Leute dann halt eben an die Hand nehmen und in diese Branche einführen, in ihnen beibringen, was es bedeutet, was man mitbringen muss, was man im Rucksack haben muss, um dann halt eben auch sicherzustellen, dass diese Leute, diese Firmen, diese Unternehmungen, die jetzt in diese neue Branche einsteigen, denn da auch eben sattelfest und trittsicher sind.
Okay, dann nehmen wir jetzt mal diese Gegenperspektive ein. Was sind die Muster, die funktionieren, ist die Frage. Also nicht Wunschdenken, sondern echte Erfolgslogiken. Welche Best-Practice-Beispiele hast du da konkret schon mal gehört oder gesehen?
Ich empfehle meinen Kunden regelmäßig, wenn ich mit ihnen einen Workshop durchgeführt habe und sie mit den Fragen oder sie erstmal sagen, Mensch, das war jetzt doch sehr, sehr viel Stoff, neuer Stoff. Das muss jetzt erstmal verarbeitet werden. Dann empfehle ich regelmäßig, das zu strukturieren und dann vielleicht auch aus diesem Thema, aus diesem Marktzugang ein Projekt zu machen. Jemanden in dem Unternehmen zu nominieren, einen Projektleiter, der dann erstmal einen Plan skizziert. Das muss ja keine umfangreiche Ausarbeitung sein, aber zumindest mal skizzieren, was für Ressourcen braucht man, was für ein Budget braucht man, was für Vorstellungen, also zeitliche Vorstellungen braucht man, was will man bis wann erreicht haben, welche Fachbereiche aus den einzelnen, aus dem Unternehmen sind betroffen, ob das jetzt das Marketing ist oder ob das jetzt die Fertigung ist, ob das der Einkauf ist und dergleichen mehr. Jeder muss da mitgenommen werden, um dann halt eben einen gesamthaften Plan darzustellen, mit dem dann man dann vielleicht auch zum Geschäftsführer geht und sagt, so guck mal lieber Geschäftsführer, das ist der Plan, wenn wir jetzt in die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie eintreten wollen. Das sollten wir annehmen. Wir setzen uns mal selber ein paar Zwischenmeilensteine, ein Meilenstein vielleicht in einem Jahr, in anderthalb Jahren, in zwei Jahren, das ist das, was Matthias auch als Horizont vorhin skizziert hat, dass man das so ein bisschen konkretisiert, damit auch jeder weiß, wo das Ziel ist, weil ich kann nur ein Ziel verfolgen oder ein Ziel erreichen, wenn ich es vorher klar definiert habe.
Matthias, welche Rolle spielen Partnerschaften? Also wie findet man da auch seine passende Rolle?
Also Partnerschaften spielen natürlich sowohl bei den Systemhäusern als auch beim Mittelstand eine große Rolle. Das kann ja, nehmen wir jetzt mal die Perspektive eines Mittelständlers auch sein, dass Unternehmen, die bisher im Wettbewerb zueinander standen, jetzt eben auch zusammenkommen, weil zum Beispiel das eine Unternehmen Zertifikate hat, was das andere nicht kann oder hat. Oder es kann eben zum Beispiel sein, dass man, gehen wir mal aus diesem Hardware-Bereich so ein bisschen raus, in die Bereiche von den Bundeswehr-Dienstleistungszentren, also wenn Dienstleistungen in Liegenschaften eben auch erbracht werden, ob das jetzt in dem Garten- und Landschaftsbau ist, ob das Rasenmähen ist, ob das aber auch die Sanierung von Gebäuden ist, der Anstrich von Gebäuden oder, dass man dann eben guckt, ob man sich dann eben als Handwerksbetrieb auch mit einem anderen zusammenschließt, um dann eben auch eine Leistung gegenüber den Bundeswehr-Dienstleistungszentren, von denen wir ja 42 bekanntermaßen haben, dann eben auch anbietet. Der Vorteil ist, dass ich vielmehr eben auch das Regionalitätsprinzip folge. Also schaue, welches Bundeswehr-Dienstleistungszentrum ist in der Nähe, welche anderen vielleicht auch Handwerksbetriebe sind in der Nähe und dann kann ich dort eben auch gemeinsam anbieten. Also unsere Maßgabe ist ja, dass man nicht immer von ganz oben in Oberbehörden im Rahmen des zentralen Einkaufs einsteigt, sondern dass man so tief wie möglich einsteigt, weil das ist sehr viel niedrigschwelliger, das ist sehr viel direkter, das ist sehr viel leichter und man macht eben dann auch erstmal kleinere Schritte, um da reinzukommen. Also wir raten eigentlich immer den Unternehmen ab, ich sag mal, direkt in so einen ganz großen Auftrag reinzugehen, weil man muss eben auch hier, gerade mit dem öffentlichen Auftraggeber, in die Lernkurve rein. Und das geht besser, wenn man mit kleineren Dingen beginnt.
Götz, magst du das vielleicht noch ergänzen mit dem Blickwinkel? Netzwerken ist wichtig, aber hier geht es vor allem um ein wirksames Andocken tatsächlich.
Ja, das Netzwerken ist tatsächlich sehr, sehr wichtig und das ist auch etwas, was ich regelmäßig sehr, sehr oft wiederhole in meinen Gesprächen mit interessierten Unternehmen. Und hier muss man dann vielleicht auch nochmal eine andere Facette noch mit auf den Tisch holen, nämlich die Politik. Es gibt wohl kaum oder vielleicht sogar gar keinen anderen Wirtschaftsbereich in Deutschland, der so politisch geprägt ist wie die Sicherheits- und Verteidigungsindustrie oder die Bundeswehr. Das liegt einfach daran, dass der oberste, ich nenne ihn mal Bedarfsträger, ein Minister, ein Politiker ist. Und das führt natürlich dazu, dass hier viele politische Implikationen festzustellen sind. Und das führt auch dazu, dass dann dieses Netzwerken, jetzt komme ich zu deiner Frage, dann nicht selten auch in Berlin stattfindet mit den parlamentarischen Abenden, die dann durch die Verbände, durch die Industrieverbände angeboten werden, die man auch wahrnehmen sollte. Und dieses Political Networking oder nennen wir es vielleicht auch mal Political Engineering, das fängt auf kommunaler Ebene an und das endet dann in Berlin und vielleicht noch nicht mal da, vielleicht endet das tatsächlich erst in Brüssel.
Ich ergänze mal zu deiner Frage mit dem Netzwerken. Das haben wir eben auch unheimlich strapaziert in diesen Onboarding-Kursen, weil wir feststellen, dass das wirklich nicht einfach ist. Wir sagen ja immer, wenn du in die Branche einsteigst, dann brauchst du Netzwerk, du brauchst Expertise und brauchst Zusammenhangswissen. Aber ich bleibe jetzt mal bei dem Netzwerken. Es ist ja so, wenn ich jetzt ein extrovertierter Typ bin, dann ist es natürlich einfacher, als wenn ich introvertierter bin. Aber ich muss auch verstehen, wie ich überhaupt diese Netzwerke aufbaue. Und das, wenn ich mit jemandem spreche, egal ob jetzt in dem beruflichen Umfeld oder auch im privaten Umfeld, so jetzt mal wieder hart gesprochen, mein Return on Invest nicht direkt in dem nächsten Augenblick ist oder in den nächsten Monaten, sondern es kann eben auch Jahre später sein. Wer versteht, dass das Netzwerken aus Geben und Nehmen besteht und dass ich vor allen Dingen dann nehmen kann, wenn ich schon ganz viel gegeben habe, um dann eben selbst auch mal nach Hilfe fragen zu können, also in der 70-20-10er-Regel, wenn man es so jetzt mal nehmt, von Geben, Nehmen und tatsächlich auch aktiv um Hilfe bitten, dann ist das so, und das stelle ich auch, oder stellen wir gemeinsam auch in diesen Kursen fest, haben wir so Klassengrößen von 20, 25 Leuten. Da sind vielleicht so 3 bis 4, die das eben auch verstanden haben und auch tatsächlich anwenden. Daran sieht man, dass das längst noch nicht so greift, wie man es eigentlich braucht. Und die Unternehmen benötigen diese Netzwerker auf den unterschiedlichen Ebenen. Also der eine, wie Götz jetzt eben auch sagte, in Berlin eine Trittsicherheit hat, im parlamentarischen Betrieb, wenn man so möchte, aber auch denjenigen, der in die Kasernen geht, der mit Soldaten spricht, der mit Beamten spricht, der dann aber auch weiß, wie spreche ich die unterschiedlichen Dienstgradgruppen an oder wie spreche ich Ministerialbeamte an oder wie spreche ich dann eben eher den Beamten an, der mit einer höheren fachlichen Versiertheit unterwegs ist. Das ist für 80-90% ein Buch mit 7 Siegeln für diejenigen, mit denen wir konfrontiert sind. Und das ist super wichtig, dass sie sich damit auseinandersetzen. Für mich ist das so ein bisschen überraschend, dass das, ich sag mal, so ein tatsächlich White Paper für die meisten ist, weil das ja für die anderen, ich sag mal, zivilen Branchen, für die Industrie eigentlich genauso gilt. Aber es ist wirklich ein Riesenthema, was wir bei Onboarding immer weiter auch beredern, weil sonst die Leute im Vertrieb nicht vorankommen. Hm.
Matthias, wenn du so eine Art Erfolgsformel bauen müsstest, also welche 4 Bausteine müssten stehen, damit der Einstieg einigermaßen belastbar ist?
Also erstens der Geschäftsführer und oder Eigner, wenn er Geschäftsführer, Gesellschafter ist, muss wirklich davon überzeugt sein, dass das notwendig ist. Das zweite ist, das Unternehmen, und das hört sich jetzt trivialer an, als es ist, das Unternehmen muss wirklich noch den Atem haben. Wir haben ja im 2025 in Deutschland 24.000 Unternehmensinsolvenzen gehabt. Das zeigt ja auch auf, dass wir ganz viele Unternehmen haben, denen es ganz schlecht geht. Und die müssen den Atem haben, weil sie eben 1-2 Jahre brauchen, um da reinzukommen. Das dritte ist, die Mannschaft muss auch, jetzt mal ein bisschen umgangssprachlich betrachtet, wirklich auch Bock auf dieses Business haben. Es reicht nicht nur, wenn der Chef sagt, pass auf, wir gehen da rein, sondern die Mannschaft muss das auch wollen. Das ist ein dickes Brett und da muss man eben auch rein und da müssen auch alle mithelfen, da reinzukommen. Und das vierte ist, man muss eben auch realistisch bleiben. Es ist so, das habe ich eben schon gesagt, es liegen Milliarden auf dem Tisch und es wird immer nur über die Milliarden gesprochen. Das ist falsch. Es geht eigentlich nur um den, ich sag mal, addressable Market aus der Unternehmensperspektive. Und da muss man gucken, was kann ich tatsächlich für mich ableiten vor dem Hintergrund der Möglichkeit, eben auch militärische Bedarfe decken zu können. Das sind so die 4 wesentlichen Punkte, die ich hier sehe.
Kurz, wenn es um das Thema realistisch geht, begegnet dir das bei den Veranstaltungen öfters, dass es um das Thema Quick Wins geht? Also, dass man ganz klar fragt hier, wie kann es auch schnell zum Erfolg gehen und welche von denen sind denn tatsächlich gefährlich, weil sie eine falsche Sicherheit darstellen quasi?
Ja, das ist tatsächlich leider ziemlich regelmäßig der Fall, dass ich angesprochen werde und dass ich aus diesen Fragen schon höre, dass dort eben genau diese Quick Wins und Low Hanging Fruits vor den Augen der Fragenden erscheinen, weil meistens werde ich gefragt nach Kontakten, so nach dem Motto, Herr Witzel, geben Sie mir mal die Namen und die Telefonnummern und dann mache ich mich auf den Weg und dann geht das ja ganz schnell. Nee, das ist mitnichten so. Und ich gebe auch keine Kontakte raus und keine Namen und keine Telefonnummer raus, bevor ich nicht diesem Kunden gesagt habe, wen er denn dort trifft und was der für eine Erwartung hat und was er denn selber als Anbieter denn mitbringen muss. Und dann sind wir bei den vielen, vielen Hausaufgaben, über die wir jetzt auch hier in diesem Podcast jetzt gerade schon gesprochen haben. Aber das zeigt mir, dass viele tatsächlich die irrige Auffassung haben, dass das ganz schnell gehen kann. Und das tut es in der Regel nicht. Ja, das kann mal passieren, aber das ist dann tatsächlich ein Lucky Punch. Die Regel ist das bei weitem nicht.
Matthias, lass uns mal ganz konkret auf eine Roadmap schauen. Was sind so die ersten 5 Schritte, die du in den ersten 6-12 Monaten gern sehen möchtest?
Also, was ich eigentlich sehen möchte von dem Unternehmen ist, dass sie sich überlegen, ob sie wirklich in diesen Markt rein wollen, vor dem Hintergrund der Hürden, die wir eben auch aufgezeigt haben. Wenn sie das wollen und wenn sie das auch können, dann ist wichtig, und so machen wir das ja auch im Bereich Consulting, dass wir erstmal so militärisch gesagt eine Ablauflinie definieren, dass wir schauen, wo steht das Unternehmen, was hat es bisher gemacht, welche Referenzen aus benachbarten Industrien können wir eben auch verwenden. Aber wie ist das Unternehmen aufgebaut? Was konnten eben Produkte oder Dienstleistungen sein, die das Unternehmen eben auch anbieten kann? Das machen wir meistens ja in einem Workshop über den gesamten Tag und das ist auch wichtig, um überhaupt mal so einen Beginn eben auch zu definieren. Dann ist der dritte Bereich, um das mal so auch als Roadmap auch aufzuführen, die Frage des Personals. Also wir haben natürlich immer am liebsten, wenn der Geschäftsführer selbst das Commitment abgibt, da reinzugehen. Das reicht aber nicht, wenn er es nur alleine macht, sondern wenn er zum Beispiel dann noch vielleicht einen Senior oder auch einen Junior hat oder meistens ist noch idealer, so eine Mischung von einem Älteren und Jüngeren, die dann eben auch tatsächlich mit reingehen. Das heißt, er muss eben auch das Personal haben und das Personal muss er eben auch für diese Aufgabe abstellen. Dann ist der nächste Punkt, dass dann aber auch das Unternehmen, das heißt alle anderen, dann eben auch mitziehen. Das ist keine Selbstverständlichkeit, sondern oft ist es so, wenn ihr aus anderen Industrie kommt, dann sagen, okay, jetzt der Müller und der Huber sind jetzt diejenigen, die Militär machen und wir machen eigentlich das, was wir bisher gemacht haben, eben auch weiter. Das darf nicht passieren, sondern muss eben auch die ganze Mannschaft mitziehen. Und dann ist der nächste Punkt, das, was wir jetzt auch angesprochen haben. Es reicht nicht, wenn die dann eben fragen, hier Wimcom, kannst du uns Kontakte machen, kannst du uns das machen, das machen, das machen. Das ist nicht zielführend, ist auch nicht nachhaltig, weil die müssen ja selbst eine Organisation aufbauen, die imstande ist, das zu tun. Wir können da unterstützen, so wie Götz das auch ausgeführt hat, aber das können wir nicht für die machen. Und dann beginnt eben auch so diese Kernarbeit, dass man sagt, okay, welche Veranstaltung steht jetzt unmittelbar bevor? Also nehmen wir jetzt einfach mal raus, jetzt ist die Locknet, also Logistikveranstaltung vom CPM Verlag, Mitte März. Und dann geht es eben darum, wie bereite ich mich davor? Also welche Aussagen sind auf dem Stand? Wer geht dorthin? Wen kann ich dort erwarten? Spreche eben auch vorher bestimmte Leute an. Wie vermarkte ich das auf Social Media? Spreche die Leute per Mail an? Telefoniere ich dann nochmal ab? Also viel, was ich sag mal, die Vorbereitung auch angeht, um dann eben auch auf diese Veranstaltung zu gehen, um auch bestens vorbereitet zu sein. Aber dann eben, um nochmal so einen sechsten Punkt zu nennen, das alleine reicht nicht. Ich muss das ja so in ein, ich sag mal, bigger picture auch packen. Also wie viel Prozent meines Umsatzes möchte ich eigentlich in diesem Bereich machen? Wie möchte ich mich danach ausrichten? Und dann bringt auch der Reflex nicht zu sagen, okay, bisher habe ich, sagen wir mal, ich mache das mal ein bisschen schwarz-weiß, 100% im Automotive gemacht. Dort ist jetzt ganz, ganz viel weggebrochen. Und jetzt versuche ich nahezu 100% im Militärbereich zu machen. Stichwort Diversifizierung. Ich muss ja gucken, dass ich das Risiko eindämme, indem ich das Risiko eben auch verteile. Und das ist eben auch wichtig zu betrachten. Das heißt jetzt mal zusammengefasst, ich muss eigentlich, wenn ich jetzt Business Development betreibe, genauso wie auch in allen anderen Industrien, mir einen strukturierten Plan machen und den dann eben auch wirklich so abfackeln. Viele Unternehmen, die gehen in so einen Aktionismus rein. Wir freuen uns über keinen Aktionismus, wir freuen uns über Aktionen in strukturierten Plänen und dann eben auch wirklich das Nachhalten oder das Tracking dieser Aktion. Das bringt zum Erfolg, das andere eher weniger.
Götz, welche dieser Schritte, die du gerade gehört hast, werden in der Praxis am häufigsten verschleppt und weißt du auch warum?
Ja, es wird dieses strukturierte Vorgehen am öftesten verschleppt. Das ist mir vor Monaten, vor Quartalen immer gesagt worden, weil die Leute dann nach den Workshops, die sie bei uns dann erfahren, wieder im Daily Business zurückkommen nach diesem Workshop und diesem Daily Business dann gefangen sind. Und das ist dann der Grund, warum ich dann irgendwann mal dazu übergegangen bin und gesagt habe, wenn ihr das strukturieren wollt, was ihr jetzt gerade hier gehört habt, dann nominiert jemanden bei euch in der Firma, der diese Strukturen jetzt mal schafft, der das alles mal so ein bisschen skizziert. Nochmal, das muss keine Doktorarbeit sein, aber der zumindest mal sagt, was wollen wir denn jetzt? Und diese Strukturiertheit, das fehlt relativ regelmäßig. Das ist im Wesentlichen auch dadurch getrieben, dass man diese Masse der Aufgaben, diese Hausaufgaben, die sich aus diesem Workshop ergeben, unterschätzt und dass dann vielleicht auch ein Geschäftsführer denkt, das macht jetzt mal schnell jemand nebenbei, so nach Feierabend, dann macht er mal abends eine Stunde länger und dann steht das. Nein, das ist mitnichten so. Wenn man das strukturieren will, dann ist das schon am Anfang etwas, wo man dann auch mal mehrere Stunden pro Tag und das dann auch über mehrere Wochen sich ransetzen muss mit den verschiedenen Fakultäten aus dem Unternehmen, um dann diesen Plan auch tatsächlich aufzustellen. Und nur wenn man das dann klar skizziert, wenn man linke, rechte Grenze vorgesetzt bekommt oder selber definiert und wenn man die Zwischenziele kurz-, mittel-, langfristig und dann auch das lange Ziel skizziert, dann kann man dieser Roadmap folgen und da fehlt es oftmals an einem strukturierten Vorgehen.
Lasst uns zum Abschluss nochmal so eine klare Botschaft senden. Jeder von euch, Götz, wir fangen mit dir an. Was ist dein wichtigstes Signal aus den vergangenen Monaten? Wo steht die Transformation wirklich?
Die Transformation ist im vollen Gange und die wird auch noch länger gehen. Ich werde regelmäßig nach den Perspektiven gefragt, vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs. Was passiert denn, Herr Witzel, wenn denn der Ukraine-Krieg zu Ende ist? Wird das alles wieder eingestellt und eingestampft? Nein, das wird es nicht. Die Perspektive ist ganz klar da, auch über 2030 hinaus. Und insofern ist das eine langfristige Perspektive. Und dieser Prozess, der jetzt gestartet wurde, der wird auch noch länger dauern. Es wird auch in Zukunft noch viele Firmen geben, die sich diesem Prozess zuwenden, dieser Transformation zuwenden. Und insofern sind wir da mittendrin, aber wie gesagt, es wird auch noch lange dauern.
Matthias, was ist aus deiner Sicht realistisch in 12 Monaten erreichbar und was ist die wichtigste Leitlinie für eine seriöse Positionierung?
Ja, ich dock mal so ein bisschen auch an das, was Gott sagt. Ich wünschte mir eigentlich, dass die Leute draußen auch unseren Podcast anhören und wirklich überlegen, was bedeutet das? Wenn ich jetzt mal an diese Kriegssituation denke, ob das Ukraine ist oder jetzt eben leider, ich sag mal, ganz neu eben auch oder ich sag mal wieder aufgeflammt, muss ich besser sagen, auch die Auseinandersetzung zwischen Iran und der Amerikaner und Israelis, aber auch zum Beispiel dann eben auch mit den arabischen Ländern, dann muss man ja sagen, wir haben ja wahnsinnig viele Krisen und Kriege. Wir haben das ja auch sehr genau mit General Zorn eben auch herausgearbeitet und mich wundert das dann immer wieder, dass man dann eben auch meint, ja, das kann ja auch morgen zu Ende sein. Nichts ist mitnichten morgen zu Ende. Und dann, um jetzt auf den Kern deiner Frage einzugehen, ich wünschte mir, dass die Unternehmen wirklich so in 15 und 20 Jahre Schritten denken. Und selbst wenn die Perspektive für 20 Jahre und 15 Jahre noch ganz, ganz weit weg ist, aber sind auf jeden Fall besser aufgestellt, sich heute Gedanken darüber zu machen und dann auch retroperspektiv abzuleiten, also von 20 auf 15, 15 auf 10 und so weiter Jahre, damit sie eben auch wirklich für sich diese Zukunft gestalten können. Das ist ein ganz großes Thema, weil das die meisten Unternehmen nicht machen, leider nicht machen, obwohl es so einfach ist, sich einfach mal mit seinen Leuten hinzusetzen und dann mal nur mal zu brainstormen, was bedeutet eigentlich die Zukunft des eigenen Unternehmens und dann eben auch die Ableitung zu treffen. Da brauche ich auch nicht immer direkt einen Strategieberater, das kann ich auch selbst machen. Vielleicht hole ich 2, 3 Leute auch mal von außen da zu, die eigentlich nur mit einem gesunden Menschenverstand rangehen müssten. Und dann aber auch, und das bedeutet eben auch unternehmerischer Mut, dann auch zu sagen, okay, dann bereite ich mich vor, dann investiere ich auch und dann gehe ich auch damit rein, weil sonst sind immer andere besser vorbereitet, die eben wirklich den Mut haben, in die eigene Zukunft zu investieren. Und das wünschte ich mir eigentlich für die Zukunft all derer Unternehmen, die eben auch hier reingehen, weil wir brauchen sie dringend. Wir können das, was jetzt, ich sag mal, auf dem Zettel steht und auch was die Systemhäuser an, ich sag mal, an Aufträgen haben, das kann man nur mit neuen Lieferanten schaffen, mit neuen qualifizierten Lieferanten. Und die will ich eigentlich auch ermutigen, das Spielfeld zu betreten.
Und genau das war jetzt schon eine halbe Stunde sehr fundierte Strategieberatung mit der WIMCOM. Wer mehr wissen möchte, kann sich jederzeit bei uns melden. Wir sagen herzlichen Dank nach Bayern. Danke, Götz, dass du dabei warst.
Gerne.
Und danke hier am Tisch im Studio an Matthias. Dankeschön.
Tom, ich danke dir.
Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.